Christina. Christina folgte Berthold. Ihnen wiederum folgten Simon und Rudolf und halfen, den Karren zu schieben. Als sie auf einen Hügelkamm gelangten, konnten sie beobachten, dass zwei Heere aufeinandergeprallt waren. Die Angegriffenen drängten sich zu dichten Gruppen zusammen und kämpften verbissen. Der Anblick des Schlachtgetümmels verschwand immer wieder hinter dichten Schleiern aus Regen. »Kann die Hölle schlimmer sein?« murmelte Christina. Sie sah mit Entsetzen, wie Berthold das blutige Schauspiel gebannt verfolgte. »Seht nur, wie sie sich gegenseitig ohne Erbarmen niedermetzeln«, sagte er verächtlich, »wie sie hauen und stechen, reißen und beißen.« »Was für ein Gemetzel«, sagte Rudolf beinahe andächtig. »Ja«, pflichtete Simon ihm bei, »die Osmanen verteidigen ihre Grenze. Die andere Armee ist eine christliche Streitmacht. Seht nur die Kreuze auf ihren Umhängen. Offenbar sind sie in einen Hinterhalt geraten.« »Wir werden nicht unbemerkt an den Kämpfenden vorbeikommen«, sagte Berthold plötzlich und riss sich vom Anblick der Schlacht los. »Wir müssen umkehren und einen anderen Weg suchen.« »Nein«, widersprach Grit, »diese Menschen brauchen unsere Hilfe.«
»Unsere Hilfe?«
In Bertholds Stimme lag Entsetzen.
»Was können wir in diesem Gemetzel ausrichten? Sie sind wilde Tiere, keine Menschen.«
Er wollte Christina mit sich ziehen, doch sie riss sich los.
»Seit wann bist du ein Feigling?« stieß sie hervor. »Wir müssen die Verwundeten versorgen, den Sterbenden Trost spenden. Das ist unsere Christenpflicht. Gottes Wille hat uns an diesen Ort geführt.«
Berthold stöhnte auf und schüttelte den Kopf.
»Das ist doch das, was du dir gewünscht hast, Berthold«, sagte Simon.
»Zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt es oft einen himmelweiten Unterschied«, sagte Grit. »Also kommt, sehen wir, was wir tun können.«
Sie setzte sich als Erste in Bewegung, gefolgt von Christina, die Berthold flehentlich ansah, worauf auch er losstopfte. Der Rest schloss sich mehr oder weniger freiwillig an. Es war Christina, die auf die ersten Leichen stieß. Die anderen waren hinter ihr zurückgeblieben. Sie war allein inmitten undurchdringlicher Nebelbänke. Immer wieder zuckten rote Blitze der Mündungsfeuer im Dunst, gefolgt von Kanonendonner und schrillen Schreien. Christina sah ein, dass sie allein nichts ausrichten konnte und wollte gerade kehrt machen, um nach den anderen zu suchen, als sie ganz in der Nähe ein Stöhnen hörte. Sie entdeckte einen jungen Mann. Sein linker Arm war bis auf den Knochen aufgeschlitzt. Trotzdem hielt er das abgebrochene Ende eines Langspießes in der Faust.
»Wer bist du?«
fragte er mit gepresster Stimme und starrte sie mit schmerzverzerrtem Gesicht an.
»Ein Engel?«
»Nein«,
sie lächelte matt.
»Ich heiße Christina.«
»Ich bin Götz. Helf mir bitte. Es tut so weh.«
Christina sah das primitive Messer an seinem Ledergürtel. Kurz entschlossen zog sie es aus der Scheide, schnitt einen Streifen von ihrem Umhang und verband damit die Wunde. Linke Hand war ein Wimmern zu vernehmen, als der Lärm der Kanonenschläge kurz verstummte.
»Ich komme gleich zurück«,
sagte Christina, schlich in die Richtung und entdeckte einen zweiten Jungen hinter einem umgekippten Karren. Der Junge hatte eine Schussverletzung am Bein. Die Kugel hatte das Fleisch vom Knochen gefetzt. Christina schnitt ein Banner von einem am Boden liegenden Spieß und benutzte den Stoff als Verband.
»Oh Gott, es tut so weh«,
jammerte der Junge.
»Lass mich mal sehen«, sagte Christina.
Er flüsterte.
»Ich bin Kasper. Bist du das Mädchen eines Amtsträgers?«
»Nein, ich bin Christina.«
»Christina, kannst du mein Bein retten?«
Als sie seine Wunde verarztete, hatte Christina alle Mühe, ihn halbwegs ruhig zu halten. Sie saß auf seinem gesunden Bein, um ihn am Boden zu halten, während sie versuchte, den gebrochenen Knochen zu richten. Plötzlich stieß Kasper sie mit einem wilden Kraftausbruch von sich.
»Türken!«
kreischte er und starrte über Christinas Schulter. Sie fuhr herum, noch immer das Messer in der Hand, und zuckte zusammen, als sie sah, dass ein Mann in ihre Richtung gekrochen kam. Als er sie bemerkte, verharrte er erschrocken und brach dann erschöpft zusammen. Christina ging vorsichtig zu ihm. Der Mann trug fremdartige Kleidung, die mit goldenen Fäden durchwirkt war. Er war bei Bewusstsein und beobachtete Christina aus dunklen Augen. Als er das Messer in ihrer Hand sah, zog er einen Beutel aus seiner Schärpe und hielt ihn ihr hin, doch er fiel ihm aus der Hand. Klimpernd rollten Goldmünzen heraus.
»Nimm das Geld«, sagte er in bestem Deutsch. Du kannst.
Seid still.
Ohne die Münzen zu beachten, kniete sie neben ihm nieder und zog ihm den blutigen Umhang herunter. Seine Haut war weiß vom starken Blutverlust. Er schaute auf das Messer in ihrer Hand und wandte das Gesicht zur Seite, um ihr den ungeschützten Hals darzubieten. Offensichtlich nahm er an, dass sie ihn töten würde und demonstrierte mit letzter Kraft seine Furchtlosigkeit. Christina musterte ihn erstaunt. Wie gleichmütig dieser Mann seinen Tod hinnehmen wollte. Offenbar hielt er sie für eine Mörderin. Sie sah, dass die Wunde in seiner Brust oberflächlich war. Der Blutverlust rührte von der Wunde am Arm her.
»Geh weg, Mädchen«,
sagte er mit schwacher Stimme, als ihm klar wurde, dass sie ihn am Leben lassen wollte.
»Wer bist du überhaupt?«
»Eure Verletzung muss behandelt werden.«
»Geh«,
drängte er.
»Sie werden dich töten, weil du mir geholfen hast.«
»Ich gehe, wenn ich fertig bin.«
Sie schnitt den Schal von seinem Hals und band die Wunde ab, bis die Blutung gestillt war.
»Möge Allah dich schützen und segnen«,
sagte er.
»Ich heiße Mahmed.«
»Ich bin Christina.«
Kaum war sie verstummt, schälte sich die Gestalt eines Fußsoldaten mit einer langen gebogenen Klinge aus dem Dunst. Christina blickte in ein hartes, von Pockennarben entstelltes Gesicht, in dem die jugendlichen Augen seltsam fremd wirkten. Er stolperte auf Christina zu wie eine Schreckgestalt aus den Albträumen ihrer Kindertage. Ihr stockte das Herz bei dem Gedanken, dass sie ganz allein war mit diesem Ungeheuer. Danach war alles sehr schnell gegangen. Der Pockennarbige wollte Mahmed töten, was Christina verhindern konnte. Türkische Reiter waren aufgetaucht, sie waren abgezogen, als sie bemerkten, dass ihr Anführer als Geisel genommen worden war. Inzwischen hatten auch Berthold und die anderen den umgestürzten Wagen erreicht und kümmerten sich um die Verwundeten. Der pockennarbige Soldat unterhielt sich kurz mit einem Ritter, der mit einer Reiterschar zu ihnen gestoßen war.
»Warum hast du das getan, Mädchen?«
fragte einer der Reiter.
»Warum hilfst du einem Musulmanen, einem Todfeind?«
Mit zitternder Stimme erwiderte Christina:
»Er ist nicht mein Todfeind. Er ist ein Mensch, wie ihr und ich. Wenn ihr der christlichen Sache dienen wollt, dann lasst ihn am Leben. Ihn und meine Brüder und Schwestern.«
Die Männer starrten sie an. Dann rückten ein paar von ihnen vor, knieten um den Türken, stellten ihm Fragen und berieten sich leise. Christina war bewusst, dass sie diese Mörder verärgert hatte. Sie hatte die Gefahr heraufbeschworen, mit ihrer selbstgerechten Empörung, und ihre Brüder und Schwestern zum sicheren Tod verurteilt. Sie eilte zu Berthold, der in der Nähe auf dem Boden kauerte.
»Nur Mut«,
flüsterte er und legte den Arm um sie. Christina sah Furcht in seinen Augen und Resignation. Genau wie sie selbst schien er sich in sein Schicksal gefügt zu haben. Zu bleiben bedeutete den Tod. Wegzurennen bedeutete zu sterben. In Erwartung des Endes empfand Christina eine eigenartige Erleichterung, dass ihre vielen fehlgeschlagenen Bemühungen, ein guter Mensch zu sein, endlich vorbei waren. Sie empfand einen merkwürdigen Frieden, als sie neben Berthold auf dem Boden saß. Dann warteten sie gemeinsam darauf, erschlagen zu werden.